Wenn Menschen das Wort Evangelium hören, denken viele an eine kurze Botschaft über Vergebung oder an ein religiöses Angebot. Doch die Bibel zeichnet ein viel größeres Bild. Von 1. Mose bis zur Offenbarung zieht sich eine Linie von Verheißungen, Gesetzen, Prophezeiungen und Bildern, die alle auf eine einzige Person zulaufen. Das Markus-Evangelium setzt genau hier ein, nicht mit der Herkunft Jesu, sondern mit dem Beginn seines Dienstes als dem Sklavenerlöser, der gekommen ist, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Wer diese Linie versteht, erkennt, das Evangelium ist nicht nur eine Lehre, sondern Christus selbst, der alles erfüllt und uns in eine neue Wirklichkeit hineinführt. Der Sklavenerlöser, Gott kommt als Diener. Markus setzt ohne Umschweife ein, Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Er verliert sich nicht in Vorgeschichten, sondern führt den Leser unmittelbar in die Bewegung des Sohnes Gottes hinein. Dieser Anfang ist kein theoretisches Programm, sondern der Beginn eines Weges, auf dem Gott selbst als Diener auftritt. Während Matthäus sorgfältig die königliche Linie nachzeichnet und Lukas die verborgene Geschichte der Menschheit bis zurück zu Adam entfaltet, zeigt Markus, wie derselbe ewige Sohn praktisch unter Menschen geht, lehrend, heilend, austreibend, ertragend. Gott offenbart sich nicht zuerst in einer Krone, sondern in einer Schürze, nicht in der Distanz eines Throns, sondern in der Nähe eines Dienstes. Darum klingt über dem ganzen Evangelium das Wort aus Philipper 2:7, sondern sich selbst entleerte, indem er die Gestalt eines Sklaven annahm und in der Gleichgestalt der Menschen wurde. Das Evangelium ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dieses Evangelium ist eine Biografie des Sklavenheilandes, der als Gott Mensch wurde und die Gestalt eines Sklaven annahm, um Sünder zu retten. Der zusammengesetzte Titel Jesus Christus, der Sohn Gottes, bezeichnet die Menschheit des Herrn als Jesus Christus und seine Gottheit als den Sohn Gottes. In dieser Gestalt eines Sklaven ist nichts Unterwürfiges im menschlich geknickten Sinn, wohl aber die freiwillige Selbsterniedrigung des Sohnes, der den Willen des Vaters ausführt und dabei Menschen gewinnt. Seine liebevolle Strenge, sein stilles Dulden, seine unaufdringliche Barmherzigkeit, all diese menschlichen Tugenden erscheinen bei Markus mit besonderer Frische, und gerade in ihnen leuchtet seine verborgene Gottheit. Was er sagt, ist Evangelium, aber was er ist und was er tut, ist ebenso Evangelium. Wenn er den Aussätzigen berührt, den Gelähmten trägt, die Kinder umarmt, dann predigt er nicht nur mit Worten, sondern mit seinem ganzen Sein. Darum kann er am Ende seines Weges sagen, dass der Menschensohn nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So wird der Anfang des Evangeliums zum Anfang einer neuen Sicht auf Gott, der Hohe und Erhabene kommt uns so nahe, dass er unsere Last aufnimmt und unseren Tod stirbt. Wer diesem Sklavenerlöser begegnet, entdeckt, dass Gott nicht hinter Forderungen verborgen bleibt, sondern sich selbst hingibt, um zu dienen, zu retten und uns in eine neue Freiheit hineinzuführen. In dieser Begegnung wächst stille Zuversicht, der, der sich so tief herabgelassen hat, wird sein Werk an uns zu Ende führen. Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Sondern sich selbst entleerte, indem er die Gestalt eines Sklaven annahm und in der Gleichgestalt der Menschen wurde. Wenn Gott selbst in Christus die Stellung eines Sklaven einnimmt, wird jeder Gedanke korrigiert, Gott sei in erster Linie der Fordernde, der Distanzierte, der nur auf unser Versagen achtet. Im Licht des Markus-Evangeliums fällt auf, wie sehr wir innerlich noch von der Vorstellung geprägt sind, wir müssten Gott beeindrucken oder seine Gunst erst verdienen. Der Sklavenerlöser begegnet dieser heimlichen Gesetzlichkeit, indem er nicht zuerst neue Gebote gibt, sondern sich an unsere Seite stellt, er trägt, was wir nicht tragen können, er erfüllt, was wir nicht erfüllen können, er liebt, wo wir hart und müde sind. So wird das Evangelium zur beständigen Einladung, sich nicht an der eigenen Leistungsbilanz festzuhalten, sondern bei jedem Schritt auf den Dienerherrn zu sehen, dessen Dienst kein vorübergehender Einsatz war, sondern Ausdruck seines ewigen Herzens. Wer ihn so betrachtet, findet Ruhe inmitten des Dienstes, Mut inmitten der Schwachheit und eine neue Freude daran, selbst dienend zu leben, nicht um anerkannt zu werden, sondern als Antwort auf den, der uns zuerst gedient hat. Die Verheißenerfüllung, Same der Frau und Same Abrahams. Schon im ersten Aufbrechen der Sünde antwortet Gott nicht mit einem Programm zur Selbstverbesserung, sondern mit einer Verheißung. Zu der Schlange heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. In dieser dichten Bildsprache liegt die ganze spätere Heißgeschichte verborgen. Da ist eine Frau, verletzlich und betrogen, da ist die Schlange, listig und mächtig, und da ist der angekündigte Same, ein wirklicher Mensch, der gleichzeitig stärker ist als jede satanische Macht. Er wird verwundet werden, an der Ferse, aber seine Wunde wird der Weg zu einem endgültigen Sieg sein, bei dem der Kopf der Schlange zermalmt wird. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wie präzise Gott hier spricht, in Jesus, geboren aus Maria, erscheint tatsächlich ein Same der Frau, nicht aus männlicher Zeugung, sondern durch das Wirken des Geistes, um den zu entmachten, der die Menschen in Tod und Furcht gefangen hält. Wir wissen, dass Christus, der Same der Frau, gekommen ist. Er wurde von einer Jungfrau geboren als Erfüllung der Verheißung in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15. Dieser Same der Frau ist der Sklavenerlöser, der im Evangelium nach Markus vorgestellt wird. Damit bleibt Gott nicht stehen. Jahrhunderte später tritt Abraham auf die Bühne der Geschichte. Gott nimmt ihn aus seiner Heimat heraus und verbindet sich mit ihm durch Verheißung. Er sagt nicht nur Land und Nachkommen zu, sondern konzentriert alles in einem Wort: In deinem Samen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Der Blick wird vom Fluch der Schlange weg auf einen kommenden Segen für das ganze Menschengeschlecht gelenkt. In Christus treffen sich nun beide Linien, als Same der Frau beendet er die Herrschaft der Schlange, als Same Abrahams bringt er den eigentlichen Segen Gottes. Paulus fasst es so zusammen: Der Segen Abrahams komme in Christus Jesus zu den Nationen, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Der Geist ist nichts anderes als der dreieine Gott, der sich selbst als ewiges Leben schenkt. So wird das Evangelium zur Nachricht, dass in einer Person sowohl die Macht des Feindes gebrochen als auch der volle Segen Gottes ausgegossen ist. Wer das erkennt, sieht sein Leben nicht länger unter dem düsteren Bogen des Fluchs, sondern unter der weit geöffneten Hand Gottes, die in Christus unwiderruflich ausgestreckt bleibt. Gerade das Markus-Evangelium, das den Sklavenerlöser in seinem tätigen Dienst zeigt, steht vor diesem Hintergrund: der lehrt, heilt und dient, ist derselbe, der die uralte Feindschaft aus 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 tatsächlich zu Ende bringt. Wenn Markus den Anfang des Evangeliums Jesu Christi beschreibt, dann meint er damit den Augenblick, in dem all diese Verheißungen nicht länger nur Worte sind, sondern Fleisch und Blut annehmen. Der lange Weg von der ersten Zusage im Garten bis zur einfachen Gestalt des Dieners in Galiläa zeigt, wie geduldig und zielstrebig Gott seine Geschichte mit den Menschen führt. Diese Perspektive bewahrt davor, das Evangelium als Randnotiz im eigenen Leben zu behandeln. Es ist vielmehr der Strom, der alles Vorangegangene aufnimmt und in eine neue Mündung führt, ins geteilte Leben mit Christus, in dem der Fluch zurückweicht und der Segen Gottes still, aber unwiderruflich Raum gewinnt. In dieser Gewissheit kann der Blick auf die eigene Biografie milder werden, nicht mehr beherrscht von Brüchen und Schatten, sondern getragen von der größeren Geschichte des treuen Gottes, der seine Verheißungen in Christus erfüllt. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dich am Kopf zermalmen, doch du wirst ihn an der Ferse zermalmen. Wer das Evangelium als Erfüllung der Verheißungen von 1. Mose bis zu den Propheten sieht, wird innerlich aus der Enge eines bloß individuellen Glaubens befreit. Dann geht es nicht nur darum, persönliche Schuld erleichtert zu fühlen, sondern darum, in eine Geschichte einzutreten, die lange vor uns begonnen hat und nicht an unseren Grenzen endet. Der Same der Frau hat den Kopf der Schlange getroffen, der Same Abrahams hat den Segen Gottes in die Welt getragen. Aus dieser Sicht verlieren dunkle Mächte und alte Bindungen ihr letztes Wort, und scheinbar festgeschriebene Muster werden relativiert durch die größere Wirklichkeit dessen, was Christus vollbracht hat. So entsteht eine stille, aber tiefe Zuversicht, was immer die Spuren der Schlange im eigenen Leben gewesen sind, sie stehen nun unter der Herrschaft dessen, der sie überwunden hat. Und was immer der Mangel an Segen gewesen ist, wird durch den geöffneten Himmel über Christus neu definiert. Das Evangelium lädt ein, sich in dieser umfassenden Geschichte geborgen zu wissen und mit wachem Herzen zu entdecken, wie der Segen Gottes im Alltag Gestalt gewinnt. Vom Gesetz zu Christus, befreit aus dem Schafstall. Zwischen den ersten Verheißungen und dem Erscheinen Christi legt Gott seinem auserwählten Volk das Gesetz an die Seite. Es ist, bildlich gesprochen, wie ein nächtlicher Schafstall, ein Zaun, der schützt, ordnet, zusammenhält, solange der Hirte nicht sichtbar bei der Herde ist. Das Gesetz zeigt, was Gott gut nennt und zugleich, wie tief der Mensch davon abweicht. Es deckt Sünde nicht zu, sondern bringt sie ans Licht, doch es schenkt keine Kraft, das Erkannte wirklich zu tun. In dieser Spannung bewegt sich die Geschichte Israels. Immer wieder rufen Propheten zur Umkehr, kündigen Gericht an und verweisen zugleich auf einen kommenden Retter, bis hin zur Ankündigung, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären wird, der Immanuel heißt. Alles drängt auf eine Person hin, die mehr ist als ein weiterer Gesetzgeber oder Reformator. Im Evangelium nach Markus wird Christus als der Sklavenheiland vorgestellt. In diesem Evangelium zeigt der Sklavenheiland die Merkmale seiner Menschlichkeit, die mit seiner Gottheit vermengt ist. Die Menschlichkeit des Herrn ist lieblich in ihrer Tugend und Vollkommenheit, und seine Gottheit ist herrlich in ihrer Herrlichkeit und Ehre. Mit dem Kommen Jesu tritt diese Person in die Geschichte ein. Johannes fasst den Übergang in einen knappen Satz, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Damit wird kein billiger Gegensatz konstruiert, als wäre das Gesetz schlecht und das Evangelium gut. Vielmehr wird eine heilsgeschichtliche Bewegung sichtbar, das Gesetz hatte eine notwendige, aber begrenzte Aufgabe, es war Aufsicht, Schutz, Spiegel. In Christus erscheint nun die Wirklichkeit dessen, worauf das Gesetz hingewiesen hat. Die Zeit des Schafstalls endet, weil der Hirte selbst da ist. Der Mensch wird nicht länger an äußere Vorschriften gebunden, sondern in eine unmittelbare Beziehung zu dem geführt, der allein das Gesetz erfüllt hat und nun als Leben in den Seinen wohnt. Das Markus-Evangelium zeigt diesen Übergang sehr konkret, der Sklavenerlöser handelt mit Vollmacht, vergibt Sünden, berührt Unreine und überschreitet Grenzen, an denen das Gesetz Halt machen musste. So wird sichtbar, dass er mehr ist als alle Verheißungen, Gesetze und Weissagungen, er ist ihr lebendiges Zentrum und zugleich ihr sanfter Ersatz, weil in ihm alles erfüllt ist. Für den Glaubenden bedeutet dies eine leise, aber tiefgreifende Befreiung. Wo das Herz heimlich noch in einem inneren Schafstall lebt, festgehalten von der Angst, nicht zu genügen, von starren Vorstellungen, wie ein richtiger Christ zu sein hat, wirkt das Evangelium wie eine Tür, die aufgestoßen wird. Christus führt nicht in Gesetzlosigkeit hinaus, sondern in eine neue Art des Gehorsams, nicht mehr getrieben von Furcht, sondern getragen von seiner Gegenwart. Die alten Zäune haben ihre Aufgabe erfüllt, jetzt zählt die Stimme des Hirten. Wer sie in den Evangelien hört, in den Taten und Worten des Sklavenerlösers, entdeckt nach und nach, dass wahre Freiheit nicht außerhalb, sondern in der Nähe dieses Hirten liegt. Dort verliert das starre Müssen seine Macht, und an seine Stelle tritt eine wachsende Bereitschaft, aus Liebe zu gehorchen, weil der, der gebietet, derselbe ist, der sein Leben gegeben hat. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. So trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das Hineinwachsen in die Freiheit des Evangeliums geschieht selten schlagartig. Oft mischen sich alte Gesetzlichkeit und neue Gnade in der Seele und erzeugen Spannungen, einerseits das Wissen um die Gnade, andererseits die Angst, durch Versagen diese Gnade wieder verlieren zu können. Der Blick auf die Heilsgeschichte hilft, diese inneren Zwiespalte zu entlarven. Wenn Gott selbst das Gesetz nur als vorläufige Aufsicht gegeben hat und in Christus eine neue Ordnung begonnen hat, dann darf die Seele lernen, sich nicht mehr an die eigenen Listen und Maßstäbe zu binden. Stattdessen rückt die Person Christi in den Mittelpunkt, seine Treue, seine Sanftmut, seine Bereitschaft, zu tragen. In dem Maß, wie diese Person lieb und groß wird, verlieren starre Selbstforderungen an Gewicht. So entsteht im Verborgenen eine neue Art von Gehorsam und Heiligkeit, die nicht aus Zwang wächst, sondern aus der Erfahrung, von dem Sklavenerlöser geliebt, geführt und bewahrt zu sein. Darin liegt die eigentliche Befreiung aus dem Schafstall hin zu einer lebendigen, vertrauensvollen Gemeinschaft mit ihm. Herr Jesus Christus, du Same der Frau und Same Abrahams, danke, dass du herabgekommen bist als demütiger Sklavenerlöser, um den Feind zu besiegen und uns den vollen Segen des dreieinen Gottes zu bringen. Öffne unsere Augen, damit wir dich nicht nur als Geber des Evangeliums sehen, sondern als das Evangelium selbst, als die Erfüllung aller Verheißungen und Weissagungen Gottes. Lass jede innere Bindung an Gesetzlichkeit, Angst und Selbstgerechtigkeit vor deiner Person zurücktreten, bis in unseren Herzen niemand mehr bleibt als du allein. Stärke unseren Glauben, dass dein vollbrachtes Werk stärker ist als jede Macht der Finsternis und dass dein Leben in uns genügt für heute und für die Ewigkeit. Fülle uns neu mit deinem Geist, damit wir in der Freiheit der Gnade leben und deine Schönheit als dienender Herr widerspiegeln. Amen.